Geschichte des Yoga seit 1950. Wie hat sich Yoga entwickelt seit den 1950er Jahren? Was sind die großen Entwicklungsschritte? Was haben die großen Meister damit zu tun? Wie hat sich Yoga im Westen entwickelt und wie entwickelt er sich heute in Indien? Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag über Geschichte des Yoga, Entwicklung des Yoga. In den 1950er Jahren sind einige Yogameister in den Westen gekommen und damit hat sich nochmal etwas Neues entwickelt. Insbesondere sind seit den 1950er Jahren auch indische Yogameister in den Westen gekommen, die Hatha-Yoga gelehrt haben und die dann auch im Westen geblieben sind. Es gab zwar schon einen Yogi Vitaldas, der in den 1930er Jahren einige Jahre in Deutschland verbracht hat, der auch ein Yoga-Buch veröffentlicht hat. Es gab auch andere, die schon vorher nach Amerika gekommen sind. Aber vermutlich war Swami Vishnu Devananda der Erste, der 1957 in den Westen gekommen ist und im großen Stil Yoga verbreitet hat, die wahrscheinlich erste Yogalehrerausbildung im Westen etabliert hat und so viele Westler auch darin ausgebildet hat, Yoga zu unterrichten. Und so können wir mehrere Wellen von Yogameistern sehen, die in den Westen gekommen sind. Zuallererst hatte ich es beim letzten Mal drüber gesprochen, Paramahamsa Yogananda und Swami Vivekananda und dann eben auch deren Schüler, zum Teil indische Schüler, die auch in den Westen gekommen sind. Das war so eine wichtige Yoga-Welle. Es gab dann auch Westler, die nach Indien gekommen sind und dann im Westen unterrichtet haben. Dann gab es die Schüler von Swami Shivananda, ich hatte eben erwähnt, Swami Vishnu Devananda, 1957, dann gab es auch schon Swami Chidananda, der schon 1960 ein paar Jahre in Amerika und Kanada verbracht hatte. Es gab den Swami Satchidananda, Venkateshananda, Satyananda, die alle in den 1960er Jahren nach Amerika, Australien, Europa gegangen sind und Yoga unterrichtet haben. So können wir tatsächlich sagen, die 50er, 60er Jahre der Yoga-Entwicklung sind sehr stark geprägt worden von Schülern von Swami Shivananda, die eben diese Besonderheit hatten, Hatha-Yoga zu verbinden, auch mit Meditation, mit Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, eben auch Mantra-Yoga und die sich auch getraut haben, Ashrams zu errichten im indischen Vorbild, weil sie nicht wie bei Yogananda und Vivekananda, Ramakrishna, Vedanta Society und Self-Realization Fellowship, die Versammlungsräume wie christliche Kirchen aussahen, wo Menschen auf Kirchenbänken saßen, sondern Menschen auf dem Boden sitzen und einfach in einer großen Halle. Natürlich die Betonung auf Hatha-Yoga machte das auch notwendig, dass man im gleichen Raum meditieren kann, Vorträge hören kann, Mantras singen kann, wo man auch Asanas und Pranayama übt. Danach dieser Shivananda-Schülerwelle, kann man sagen, gab es dann eine Welle von indischen Meistern, die eigene Ansätze von indischer Spiritualität lehrten, ohne Hatha-Yoga. Dazu gehört Maharishi Mahesh Yogi, derjenige, der unter dem Namen TM Meditation im großen Stil lehrte, später auch Ayurveda im Westen populär machte und der auch verschiedene andere Wissenschaften, die er als vedische Wissenschaften bezeichnete, im Westen populär machen wollte. Maharishi Mahesh Yogi hatte eigentlich einen ganz großen Anspruch. Er wollte die Welt retten, Kriminalität und Kriege aus der Welt verbannen und eine spirituelle Weltregierung irgendwie ermöglichen. Er hatte gerade in den 60er und 70er Jahren einen ganz großen Einfluss auch auf verschiedene Intellektuelle im Westen. Die Beatles wurden ja auch von ihm mit beeinflusst, obgleich es als historisch gesichert sein kann, dass die Beatles ihre Erstanregung zu Yoga und Meditation von Swami Vishnu Devananda hatten, den sie auf den Bahamas während der Dreharbeiten zu einem Film getroffen hatten. Osho, damals erst Rajneesh, machte in den 70er und 80er Jahre Furore. Srila Prabhupada hatte letztlich mit der Hare Krishna-Bewegung einen großen Einfluss. All diese drei konnten letztlich sich, wie kann man sagen, konnten sich begründen, zum einen auf dem, was andere schon an Offenheit geschaffen hatten für fernöstliche Traditionen. Dann gab es ja auch die 68er-Bewegung, die natürlich die Welt verbessern wollte, Revolution bewirken wollte und so weiter, aber dann gemerkt habe, dass sie gescheitert ist. Sie hat sich dann letztlich auch auf Spiritualität gestürzt, letztlich die große Verbreitung des Yoga in den 70er Jahren in Amerika. Swami Vishnus Buch, The Complete Illustrated Book of Yoga, das große illustrierte Yoga-Buch, wurde in den 60er und 70er Jahren über 1,5 Millionen Mal verkauft. Es gab in fast jeder amerikanischen Stadt Yoga-Zentren, die sich von seinen Schülern irgendwo öffneten. Und also es gab schon eine große Yoga-Bewegung dort. Aber dann gab es eben diese Maharishi Mahesha Osho, Srila Prabhupada, die dann auch manchmal als Sekten verschrien wurden. Sie hatten vielleicht im Zug der 68er-Bewegung zu sehr sind sie auf den Zug gesprungen, alles anders machen zu wollen als andere und sich nicht zu integrieren in die normale Gesellschaft. Es ist auch hilfreich zu verstehen, ja, als in den 20er Jahren und auch Anfang des 20. Jahrhunderts die Vedanta Society von Vivekananda und die Self-Realization Fellowship gegründet worden. Die haben sich ganz bemüht, in die normale Gesellschaft hineinzupassen, dass sie letztlich die Häuser ähnlich aussehen, die Veranstaltungsräume ähnlich aussehen. Diejenigen, die gesprochen haben, im Anzug und Krawatte gesprochen, also große äußerliche Anpassung, um ja nicht andere zu vergrätzen. Dann auch Swami Vishnu, man sieht Fotos von ihm aus den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo er mit Anzug und Krawatte dasteht. Zwar dann irgendwie braun, dass es noch halbwegs orange ist, aber man findet ihn sogar irgendwo mit einer blauen Jeanshose. Also er hat sich bemüht, dort nicht Anstoß zu erregen, die authentischen Lehren weiterzugeben, aber eben so, dass es nicht verschrien wird. Dann gab es aber eben die 68er-Bewegung, alles sollte anders sein, die bewusst sich äußerlich abgesetzt haben. Und das hat dann auch Swami Vishnu und auch andere Shivananda-Schüler zum Anlass genommen, dann jetzt die Ashrams klassisch indisch zu machen. Swami kleidet sich wie ein Swami, ganz normal orange, und man singt die Mantras und braucht jetzt und zündet Räucherstäbchen in der Öffentlichkeit an. In diesem Klima war das ganz normal. Gut, und in diesem Klima kamen dann die anderen spirituellen Lehrer in den Westen, wurden begeistert empfangen von denen, die kein Spießbürgertum haben wollten. Und von dieser Begeisterungswelle haben die indischen Meister sich dann eben auch inspirieren lassen, eben alles ziemlich anders zu machen als die normale westliche Gesellschaft. Und das hat sie dann auch in Sektenverruf gebracht, als die 68er-Welle zurückgegangen ist und dort die Mainstream-Gesellschaft irgendwo zurückgeschlagen, trifft es vielleicht nicht, aber irgendwo sich wieder normalisiert hat, aber auch manche spirituellen Gruppierungen sich bemüht haben, dort der Normalgesellschaft sich anzupassen, durchaus bei den Shivananda-Schülern und vielen anderen bemerkbar, zwar in den Ashrams eigene Welt, aber wird immer gesagt, wenn du außerhalb bist, dann kleide dich normal, sprich normal, deine eigene Praxis ist deine Praxis, aber im Umgang mit anderen gehe so um, dass die anderen etwas damit anfangen können, sei ethisch, engagiere dich für die gute Sache, lass deine Ausstrahlung wirken, aber versuche nicht, andere zu missionieren. seit den 1980er Jahren, noch mehr 1990er Jahren, gab es eine andere Yoga-Richtung, die im Westen populär wurde, aus der Mysore Yoga School, aus der Tradition von Krishnamacharya, Schüler von ihm, Iyengar, Pattabhi Joyce und Desikachar, reisten in den Westen. Iyengar, natürlich bekannt für Iyengar Yoga, Pattabhi Joyce, letztlich Ashtanga Vinyasa Yoga, aus dem sich auch Power Yoga entwickelt hatte, und Desikachar, Vini Yoga, waren so, sind drei Namen, die in den Westen gekommen sind und die, obgleich sie selbst alle spirituell waren, aber das Hatha-Yoga losgelöst vom Spirituellen unterrichtet haben. Und so kann man sagen, das waren die ersten Yogameister, die in den Westen gegangen sind, die, obgleich sie selbst spirituell waren, Yoga recht säkular unterrichtet haben und das Hatha-Yoga abgetrennt haben von der Meditation und dem Spirituellen. Gut, diese Richtung will ich jetzt einfach mal so kurz stehen lassen, aber wenn wir der heutigen oder der Yoga-Bewegung der 70er, 80er, 90er und ab dem 2000er, 2010er gerecht werden will, dann bräuchte es ein 10-bändiges Yoga-Lexikon, um ja niemand Wichtiges zu vergessen, und vermutlich könnte man eine ganze Yoga-Enzyklopädie machen, und wir sind ja auch dabei, das zu machen, vielleicht an der Stelle, wenn du irgendeinen Yoga-Lehrer, irgendeinen Yoga-Meister kennst, wo du denkst, der sollte mal erwähnt werden, schreib doch einen Artikel, schicke ihn an wiki@yoga-vidya.de und dann kommt er in unser Yoga-Wiki. Wir wollen tatsächlich jeden Yoga-Meister, jede Yoga-Meisterin, jeden Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin in unserem Wiki erwähnen. Und also der Appell, schreib etwas darüber und schick's an wiki@yogavidya.de. Artikel muss nicht perfekt sein, schreib irgendwas. Wenn es jemandem nicht gefällt, dann wird er hoffentlich eine Korrektur schicken und so kann sich das dann auch weiterentwickeln. Jedenfalls 50er bis 90er Jahre Entwicklung durch immer mehr Yogameister aus Indien, die in den Westen gegangen sind, mit der Erfindung des Flugs und der Erfindung, dass man nur vom Westen nach Indien fliegen kann. Das klingt heute so selbstverständlich, aber vor dem Zweiten Weltkrieg gab es das nicht. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg ging das auch nicht sofort. Erst seit den 60er Jahren kann man zuverlässig nach Indien fliegen und seit den 80er Jahren ist das etwas, was man sich leisten kann. Seitdem kommen immer mehr Menschen in den Westen. Die Inder haben selbst das Konzept der Yogalehrerausbildung auch aufgenommen. Es gab ja die ersten Yogalehrerausbildungen nicht in Indien, sondern die gab es in Kanada von Swami Vishnu. Manche sagen auch, dass Indra Devi auch im Westen zum gleichen Zeitpunkt wie Yoga, wie Swami Vishnu eine Yogalehrerausbildung entwickelt, aber im kleineren Stil. Jedenfalls die Inder, es gibt jede Menge Yogalehrerausbildungen in Indien, auch Kurzausbildungen. Und so gehen westliche Übende nach Indien, lernen dort, unterrichten es hier. Indische Yogameister gehen in den Westen und inzwischen gibt es auch immer mehr Westler, die von Westlern gelernt haben und Yoga weitergeben. Und es gibt auch immer mehr Westler, die ihre Ausbildung von einem Westler gemacht haben, der von einem Westler gelernt hatte, die dann jetzt selbst Ausbildungen geben. So in diesem Sinne hat Yoga inzwischen ein Eigenleben bekommen und man findet verschiedenste Richtungen im Yoga und es gibt eine weite und breite Yoga-Szene. Yoga-Traditionen, Yoga-Arten und Yoga-Stile. Was auch eine gewisse Rolle spielt, ist jetzt auch, dass man die verschiedenen Yoga-Traditionen irgendwo ehrt. Traditionen sind letztlich Schüler-Lehrer-Beziehungen, die über einen langen Zeitraum gehen. Es gibt die weiteren Traditionen, zum Beispiel wir bei Yoga Vidya. Wir können uns sagen, wir sind Teil der Yoga-Vedanta-Tradition, die zurückgeht bis in die Bhagavad Gita. Wir sagen, von dieser Zeit an sind die verschiedenen Yogas zusammengeführt. Man könnte aber auch sagen, wir sind in der Shivananda-Tradition. Swami Shivananda hat eben Hatha-Yoga, Gesundheit, Geisteskraft, Tipps für Erfolg und die ganzen spirituellen Yoga-Wege wie Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, Mantra-Yoga und vieles andere zusammengefasst. Und so sind wir. Und aus der Shivananda-Tradition gibt es dann eben die Shivananda-Yoga, Vedanta-Zennen, die Divine Life Society, Integral-Yoga nach Swami Satchidananda. Es gibt die Bihar School of Yoga, Satyananda-Yoga. Es gibt Purna-Yoga von Yogi Hari und ich habe eine ganze Menge vergessen, die es da noch in der Shivananda-Tradition gibt. Es gibt eben die Krishnamacharya-Mysore-School-Tradition. Es gibt die Kaivalya-Dharm-Tradition, die recht früh auch schon wissenschaftliche Studien gemacht hat. Und es gibt dann auch noch andere Traditionen, die zunächst kein Hatha-Yoga kannten, wie zum Beispiel die Hare Krishna-Bewegung, die aber inzwischen auch Hatha-Yoga unterrichtet. Und es gibt auch solche, die keiner Tradition mehr angehören und die ihren eigenständigen Yoga entwickelt haben. Dann können wir sprechen von den sogenannten Yoga-Arten, manchmal auch als Yoga-Wege bezeichnet. Zunächst mal ein Yoga-Weg ist ein Weg, der zur Gottverwirklichung führen will. Es gibt die großen Wege Jnana-Yoga, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga, wie sie Swami Vivekananda genannt hat. Ich sage gerne, heute ist Hatha-Yoga und Kundalini-Yoga so wichtig, dass man sie als eigenständige Yoga-Wege nehmen kann. Somit sind wir bei den 6 Yoga-Wegen. Und wiederum andere finden noch mehr Yoga-Wege. Dann gibt es die sogenannten Yoga-Stile. Yoga-Stile heißt, bestimmte Formen Hatha-Yoga zu unterrichten. Das sage ich jetzt bewusst so, denn manche nennen Hatha-Yoga einen Yoga-Stil. Aber vom Grundsätzlichen ist Hatha-Yoga körperbetonter Yoga und alle Yoga-Stile sind letztlich Formen der Körperübungen, die mindestens lose etwas mit Yoga zu tun haben. Die Yoga-Stile, ich finde es gut, dass es dieses Konzept jetzt gibt. Es gab es nämlich zum Beispiel in den 80ern, Anfang der 90er Jahre nicht. Da hat man immer überlegt, was ist die einzig selig machende Weise, den Kopfstand zu machen? Oder darf man überhaupt den Kopfstand machen? Müssen bei der Vorwärtsbeuge, muss der Rücken gerade sein oder darf er krumm sein? Müssen die Füße zusammen sein? Dürfen sie auseinander sein? Müssen die Oberschenkel angespannt sein oder nicht? Und da gab es große Auseinandersetzungen, zum Teil ganz turbulente Leserbriefe. Und heutzutage hat sich das Ganze etwas beruhigt. Man fragt, in welchem Yoga-Stil? Wenn die Frage ist, muss der Rücken gerade sein in der Vorwärtsbeuge, fragt man, in welchem Yoga-Stil? Im Iyengar-Yoga muss der Rücken gerade sein, im Yin-Yoga muss der Rücken entspannt sein und ist dabei typischerweise stark gebeugt. Und bei der Cobra muss dort das Gesäß angespannt sein und die Fersen zusammen. Und dann wird man sagen, in dem Yoga-Stil muss es sein, im anderen Hauptsache entspannt. In diesem Sinne kann man sagen, die Yoga-Szene hat sich weit spezialisiert, wie allgemein im Westen. So viele verschiedene Menschen haben verschiedene Weisen, Yoga zu üben. Und dann gibt es verschiedene Yoga-Stile. Es ist auch immer schwierig, einen Yoga-Stil zu trennen von anderen. Es gibt ja auch den Yoga-Vidya-Stil, der ein sehr breit angelegter Stil ist, auf dessen Grundlage auch andere Stile praktiziert werden können. Es gibt ja auch Yoga-Vidya-Akro-Yoga, Yoga-Vidya-Air-Yoga, Yoga-Vidya-Hormon-Yoga, Yoga-Vidya-Yin-Yoga, Yoga-Vidya-Mantra-Yoga, Yoga-Vidya-Klang-Yoga und so weiter. Man könnte jetzt sagen, Klang-Yoga, Mantra-Yoga, Vinni-Yoga, Yin-Yoga, Power-Yoga und so Fitness-Yoga sind alles eigene Yoga-Stile. Aber es gibt eben auch übergeordnete Yoga-Stile wie Yoga-Vidya, die verschiedene Sub-Stile haben. Also Yoga-Stil ist also eine bestimmte Form des Hatha-Yoga, mindestens würde ich so gerne definieren. Eine bestimmte Form des Hatha-Yoga ist ein Yoga-Stil. Und anstatt dass wir schimpfen über andere Yoga-Stile, sollen wir einfach davon ausgehen, es gibt unterschiedliche Yoga-Stile, unterschiedliche Weisen, Yoga zu unterrichten. Und ich sage immer, wenn ein Yoga-Stil länger als 10, 20 Jahre existiert, dann muss es ein paar Menschen geben, die dort positive Wirkungen von haben, sonst hätten sie längst damit aufgehört. Also gilt es, diesen Stilen Respekt zu zeigen. Hier bin ich vielleicht etwas geprägt von dem Yoga-Pragmatismus. Ich hatte in einem anderen Vortrag auch den Pragmatismus von William James genannt. Sage, wir können Religionen nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, aber wir können schauen, welche Auswirkungen hat eine Religion auf einen Menschen. Und wenn eine Religion oder eine religiöse Praxis einen Menschen gesünder macht, glücklicher macht, vielleicht sogar erfolgreicher, das wäre jetzt der amerikanische Pragmatismus, sozialer, mitfühlender und engagierter für das Wohl in der Gesellschaft. Und wenn der Mensch dabei in der Lage ist, zufriedenstellende Beziehungen zu anderen zu entwickeln, dann ist diese religiöse Praxis offensichtlich gut. Und genauso könnte man sagen, bei verschiedenen Yoga-Stilen, wenn Menschen einen bestimmten Yoga-Stil üben und dabei gesünder werden als vorher, wenn es ihnen Freude bereitet, wenn sie ein subjektives Glücksgefühl haben, wenn sie vielleicht dadurch auch Energie bekommen, Gutes zu bewirken in der Welt, dann wird das sicher etwas Gutes sein. Und ich halte jetzt gar nicht mal so viel davon, zu sagen, das ist aber nicht wirklich Yoga. Das entspricht nicht der Hatha-Yoga-Pradipika. Das steht nicht in den Veden. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns die Hatha-Yoga-Pradipika genau anschauen, kenne ich keinen Yoga-Lehrer, der genauso unterrichtet, wie es in der Hatha-Yoga-Pradipika steht. Und wenn wir uns die Veden anschauen, dann sind wir glücklich, dass große Teile der Veden heutzutage in der Yoga-Szene nicht beachtet werden, ignoriert werden und man sie gar nicht kennt. In diesem Sinne, so ist die Entwicklung der Yoga-Stile und hier auch der große Appell dafür, andere Yoga-Stile und Traditionen mit Respekt zu behandeln, sofern sie nicht ungesund sind, sofern sie Menschen nicht fanatisch machen, sofern sie Menschen nicht ins Unglück stürzen. Und hier sollte man aber schon einen offenen Geist haben. Nicht im Sinne, das muss doch ungesund sein, sondern fragen, ist es ungesund oder nicht? Man bräuchte letztlich eine wissenschaftliche Studie, um das ausreichend zu überprüfen. Und vorher übe man sich in Demut. Noch ein letzter Teil für die, oder vielleicht noch zwei Aspekte der Entwicklungen von Yoga. Zum einen möchte ich jetzt noch sagen über Entwicklungen in Indien. Bis in die 80er Jahre oder eigentlich in den 80ern, vermutlich bis in der ersten Hälfte der 90er Jahre, gab es mehr Europäer und Amerikaner, die Hatha-Yoga geübt haben, als in Indien. Aber seit den 1990er Jahren, noch dazu seit den 2000er, gibt es wie eine große Hatha-Yoga-Bewegung in Indien. Dort gibt es so einen Guru, Baba Ramdev, der eine große Fernsehshow hat und Yoga und ganze Sportstadien füllt, wo dann 10.000 bis 20.000 Menschen gleichzeitig Yoga üben. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2003 haben wir gedacht, wir machen jetzt den Yoga-Rekord mit der Yoga-Stunde mit den meisten Teilnehmern, denn ich kannte das, dass es auch in Indien nicht viele Teilnehmer gab. Dann haben wir dann versucht anzumelden, 1.000 Menschen im Kurpark von Bad Meinberg gleichzeitig Yoga geübt, einschließlich Bürgermeister, bisschen gesurft und dann stand dort, gab gerade eine Yogastunde mit 10.000 Menschen. Da wusste ich, okay, der Zug ist abgelaufen. Also in diesem, darauf aufbauend, gibt es dann eine Reihe von Yoga-Lehrenden und dann letztlich mit der Wahl von Narendra Modi zum indischen Premierminister und der Einrichtung eines Ministeriums für Yoga und Ayurveda, das Ayush-Ministerium, erfährt Yoga in großem Stil auch staatliche Förderung. Yoga wird immer mehr in Schulunterricht aufgenommen, in immer mehr Gefängnissen wird Yoga unterrichtet, in immer mehr Polizeiausbildungen, auch in die Militärausbildungen wird Yoga unterrichtet. Also in Indien gibt es eine breite Yoga-Bewegung. Es gibt den 21. Juni als International Day of Yoga Welt-Yoga-Tag. Der wurde zwar von einem portugiesischen Yogameister namens Amrita Suryananda initiiert und mit großem Durchhaltevermögen auch propagiert, aber nun hat letztlich auch Narendra Modi davon überzeugt, dass dieser von der UNO deklariert werden soll. Narendra Modi hat an den Welt-Yoga-Tag auch etabliert, von der UNO anerkennen lassen als International Day of Yoga der Vereinten Nationen, hat dann auch in der UNESCO Yoga als immaterielles Weltkulturerbe anerkennen lassen und bemüht sich auch, den 21. Juni von allen indischen staatlichen Organisationen fördern zu lassen, um Yoga mehr in den Vordergrund zu bringen. Auf der einen Seite klingt das sehr gut, auf der anderen Seite ist aber auch Modi Teil einer nationalistischen Bewegung in Indien, auch einer, der durchaus mit hinduistischen Bewegungen in Kontakt ist, die eben nicht in der klassischen Yoga-Tradition Einheit der Weltreligionen ist, sondern eher den Hinduismus fördern will. Und so gilt es, ob inmitten dieser Yoga-Bewegung sich jetzt nicht plötzlich Hindu-Nationalismus breit macht. Wenn ich also in einem vorigen Vortrag meiner Sorge Ausdruck gegeben habe, dass sich im Westen und auch insbesondere auch im Deutschen, dass dort Yoga-Bewegungen sich über Verschwörungstheorie und Kapitalismuskritik mit rechtem Gedankengut infizieren lässt, gibt es diese Bedenken durchaus auch unter Yoga-Übenden selbst und unter Shivananda-Schülern, wenn man und auch Kaivalya-Dham-Schülern und vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, gibt es auch die Sorge, dass jetzt nicht Yoga in Indien missbraucht wird von Hindu-Nationalbewegungen. Ich hoffe allerdings, dass Yoga transformierende Kraft hat und dass Yoga das Mitgefühl in Menschen erweckt und dass Menschen diese Maitri-Bhava, Mitgefühl, Ahimsa nicht verletzen. Das Konzept im Yoga der Einheit aller Menschen unabhängig von Hautfarbe, Körpergröße, Geschlecht, soziale Zugehörigkeit und Religion, dass diese tiefen Ideale des Yoga, die ja Jahrtausende alt sind und von den großen Yogameistern des 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder geprägt wurden, dass diese weiter bestehen und dass auch Mahatma Gandhi, der ja auch ein großer Yogameister war, selbst auch Pranayama geübt hat. Ich habe sogar mal gelesen, dass er selbst auch Asanas geübt hat, zwar nicht täglich, aber regelmäßig. Also dass diese Ideale weiter dauern und dass Yoga tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der entstehenden Weltkultur werden wird, die die Menschen zu friedvollem Zusammenleben, ökologischem Bewusstsein und Mitgefühl führen wird. Das könnte jetzt das Schlusswort sein, aber ich habe noch etwas vergessen, nämlich man könnte sagen, die Institutionalisierung des Yoga seit dem Jahr 2000. Seit den 1990er Jahren gibt es große Yoga-Wellen. In Amerika war das wie eine große Revolution, wo bis zu 10% der erwachsenen Bevölkerung Yoga üben, was letztlich heißt, heute 20 bis 25 Millionen Menschen. Heute ist 2018, die dann in den 2000er Jahren nach Deutschland übergegangen ist. Zwar gibt es in Deutschland nur erst 3,5 Millionen oder 3 bis 3,5 Millionen Yoga-Übende, was jetzt vielleicht 7% der erwachsenen Bevölkerung ist. In Amerika 10, manche sagen sogar 15%, also einiges dort noch zu entwickeln in Deutschland. Im Zuge von all dem und wo auch immer mehr Westler unabhängig von Indern Yoga unterrichten, hat sich die Institutionalisierung des Yoga weiterentwickelt. Es gibt manche Länder, in denen ist die Yogalehrerausbildung staatlich reglementiert. Zum Beispiel in Russland brauchen Institute, die Yogalehrerausbildung anbieten, staatliche Genehmigung. Es gibt auch in manchen westeuropäischen Ländern staatliche Reglementierung von Yogalehrern. In Deutschland gibt es die Krankenkassenanerkennung, wo letztlich die gesetzlichen Krankenkassen sagen, was ein qualifizierter Yogalehrer ist und das über eine zentrale Prüfstelle für Prävention prüfen lässt, ob eine bestimmte Yogalehrerausbildung nach ihrer Ansicht qualifizierte Yogalehrer ausbildet. Und dann gibt es Stundenbilder, die davon letztlich auch geprüft werden und anerkannt werden müssen. Also letztlich staatliche oder halbstaatliche Institutionen bestimmen, was als Yoga unterrichtet werden kann. Dann gibt es Berufsverbände, die verschiedene Yoga-Institutionen zusammenbringen, die Qualitätsrichtlinien, Ausbildungsrichtlinien, Ethikrichtlinien entwickeln und dann auch den Yoga-Lehrenden sagen, wie sie zu unterrichten haben. Und natürlich seit den 60er Jahren gibt es Yoga-Lehrerausbildungen, die auch versuchen, Menschen zu sagen, wie sie Yoga zu unterrichten haben. Es gibt Bemühungen, Yoga-Ausbildungen weltweit zu standardisieren. Es gibt da die kalifornische Yoga Association, die internationale Standards hat. Die indische Regierung bemüht sich über das Ayurveda- und Yoga-Ministerium, das Ayush-Ministerium, Standards international zu machen. Es gibt die European Yoga Confederation und die Europäische Yoga Union, die unabhängig voneinander Standards machen. Und so gibt es diese Institutionalisierung des Yoga, die auf der einen Seite sich bemüht, Standards zu setzen und dafür zu sorgen, dass Yoga gut unterrichtet wird, auf der anderen Seite die Kreativität des Yoga etwas beschränkt und zum Teil neue Entwicklungen versucht auszustoßen oder mindestens draußen zu halten. Und was man als Gegenbewegung zu dieser Institutionalisierung und Berufsverbandisierung des Yoga sehen kann, ist letztlich die Kreativisierung des Yoga. Yoga macht Menschen kreativ. Yoga hat auch die 68er Generation mitgeprägt und ist von ihr geprägt worden. Und im Grunde genommen gibt es heute eine immer größere, immer neue Formen des Yoga. Im Grunde genommen immer mehr Menschen nennen irgendwas, was gut ist, Yoga und verbinden Yoga mit allem Möglichen. Und so wird es kunterbunt, zum Teil auch chaotisch. Und das kann man beklagen oder gutheißen. Es gehört sicherlich zu den modernen Bewegungen des Yoga. Gut, und was heißt das Ganze jetzt für Yoga Vidya? Ich habe es ja auch schon öfters erwähnt. Klassisch, alt, ehrwürdig, traditionell auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir sind durchaus auf der, auch diese Geistesbewegungen von Aufklärung und von Romantik, Idealismus, also durchaus auch intellektuell durchdrungen sind unsere Lehren des Yoga. Dann auch stark beeinflusst von diesen Bewegungen, von Neugeistbewegungen, Positivdenken und Heilen durch die Kraft des Geistes, Reformbewegung, Ökologie und Naturheilkunde, Ganzheitlichkeit und so weiter, Umgang mit Kindern, auch die Reformpädagogik, auch Demokratie, Basisdemokratie in den Ashrams, was sicher die Kommunenbewegung und der Reformbewegung mit aufgreift. Aber dabei versuchen, in Harmonie mit der Gesellschaft zu leben, wie es die frühen Yoga-Gemeinschaften immer gemacht haben, zu versuchen anzupassen an die normale, in Anführungszeichen, Welt. Dabei auch, gut, das habe ich auch noch vergessen, die Verwissenschaftlichung von Yoga und Meditation seit den 60er Jahren, eigentlich in Indien schon seit den 20er Jahren, die wissenschaftliche Forschung ins Yoga, auch die haben wir im Yoga. Ein gewisser Pragmatismus im Sinne von, was den Menschen gut tut, das können wir gut machen, sofern es auch anderen Menschen gut tut, weder Umwelt noch Tiere schadet. Dabei hohe ethische Ideale, auch Ahimsa, auch im Sinne von Mitgefühl zu Tieren. Trotzdem die alten Yoga-Reinheitsideale im Hinterkopf, kein Fleisch, kein Fisch, was auch Mitgefühl ist, aber auch kein Alkohol, Tabak und bewusstseinsverändernde Drogen. Eventuell ist das sogar buddhistisch irgendwo mitgeprägt aus seit dem 6. Jahrhundert vor Christus. Also, das sind wichtige Dinge, wobei man das mit Mitgefühl und ohne Missionarismus weitergeben sollte, um nicht von dem Mainstream ausgestoßen zu werden. Das Bemühen, nicht Verschwörungstheorien zum Opfer zu fallen, sondern das Gute, was auch der westliche Fortschritt bringt, irgendwo mitfühlend zu sehen, die großen Meister zu achten, die verschiedenen Religionen zu achten, Menschen in ihrem individuellen Weg eine große Freiheit zu lassen und nicht nur Freiheit zu lassen, sondern sie zu befähigen, überhaupt individuell frei zu sein und von innen zu hören, sich dabei persönlich zu entwickeln, gesünder zu werden, mitfühlender zu werden, Erfolg zu haben, wie sie ihn haben wollen und Gott erfahren. Hehre Ideale, nicht immer gelingt alles, aber das ist die Basis von Yoga Vidya, die im Grunde genommen die verschiedensten geschichtlichen Entwicklungen des Yoga mit aufgreift. Ja, das war's für heute und damit ist erstmal dieser Teil Vortrags, diese Vortragsreihe Geschichte des Yoga abgeschlossen. Die hätte eine 100-teilige Folge werden können. Der Hinweis in unserem Wiki, wiki.yoga-vidya.de, erfährst du dort noch sehr viel mehr. Dort findest du auch die verschiedenen Yoga-Meister beschrieben, auch mit Jahreszahlen. Und du findest auch etwas mehr Konkretes, als was ich jetzt hier im Vortrag sagen wollte. Beim nächsten Mal beginnt eine neue Vortragsreise, letztlich Yoga und Religion. Es wird ein Vortrag halten über Yoga und Hinduismus, Yoga und Buddhismus, Yoga und Christentum, Yoga und Jainismus und auch Yoga, beziehungsweise über Yoga und Religion habe ich schon ausreichend oft gesprochen. Das werde ich also überspringen, werde also beim nächsten Mal beginnen mit Yoga und Hinduismus. Bis dahin, alles Gute, mein Name Sukadev, hinter der Kamera Durgadas. Und wenn du immer noch hörst, dann klick doch jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch oder teile den Link zur Sendung. Und wenn du irgendwo was ergänzen willst oder anderer Meinung bist, bin ich dankbar für Kommentare. Danke. Om Shanti, Shanti, Shanti.